Hallo und schön, dass du hier bist. Ich heiße Lisa, ich bin dreifache Mama, Unternehmerin und die Gründerin von Monkey Yoga. Ich bin Yogalehrerin, Pilates-Trainerin und Kursleiterin für Beckenbodengymnastik und spezialisiert auf Schwangerschaft und Rückbildung. Ja, ihr Lieben, ihr habt euch eine Folge gewünscht zum Thema Rückbildung und Beckenbodentraining. Und das ist naheliegend, weil natürlich viel von meinem Instagram-Account sich um das Thema Kraft in der Körpermitte dreht, Rückbildung, was muss ich beachten, wie mache ich richtig Rückbildung und auch später, was tue ich, wenn mein Beckenboden nicht mehr so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Ich nehme euch heute deshalb mal mit in diese ganz besondere Zeit meines eigenen Mama-Seins, die Zeit der Rückbildung nach den Geburten meiner Kinder. Vielleicht bist du selbst gerade mittendrin oder du schaust zurück oder du hast selbst Probleme mit dem Beckenboden. Vielleicht bist du aber auch noch schwanger und bereitest dich schon aktiv auf das Thema Rückbildung und Beckenbodentraining vor. Was auch immer dich heute hierher geführt hat, du bist genau richtig. Ja, ihr Lieben, drei Geburten, besser gesagt drei Schwangerschaften, drei Geburten, die machen was mit dem Körper, natürlich auch was mit dem mentalen Dasein, aber vor allem körperlich verändern die Schwangerschaften und die Geburten den Körper doch sehr und fordern vor allem unsere Körpermitte, den Bauch und den Beckenboden heraus. Unser Beckenboden, der fungiert wie so eine Hängematte, besteht aus Bindegewebe und Muskeln und erhält unsere inneren Organe an Ort und Stelle. Und bei Frauen ist der Beckenboden nochmal deutlich anders ausgebildet als bei Männern. Das Becken von Männern ist viel schmaler, weil hier keine Kinder durchpassen müssen. Und bei Frauen ist eben der Beckenausgang deutlich größer und deswegen auch der Beckenboden insgesamt größer und breiter und hat einfach eine viel wichtigere Funktion des Stützens und Stabilisierens. Der Beckenboden muss zum einen flexibel sein, sowohl für die Atmung, aber auch eben für die Geburten. Und gleichzeitig muss er stabil sein. Und viele, viele Frauen, die früher Kinder bekommen haben, die merken erst leider so mit den Wechseljahren und danach, wie es sich auswirkt, wenn der Beckenboden vernachlässigt wurde, wenn man keine Rückbildung gemacht hat, wenn man nach den Geburten direkt hardcore wieder eingestiegen ist in den Alltag, ohne sich zu schonen. Man trägt vielleicht viel oder man schleppt vielleicht auch beruflich irgendwas und man nimmt hier keine Rücksicht auf den Beckenboden. Deshalb möchte ich euch hier so ein bisschen sensibilisieren für das Thema. Ich war immer schon ein wahnsinnig sportlicher Mensch und auch durch die Schwangerschaften hinweg habe ich täglich Yoga oder Pilates oder eine andere Sportart gemacht. Ich bin auch sehr, sehr viel spazieren gegangen. Das heißt, ich habe wirklich während meiner drei Schwangerschaften sehr gut dafür gesorgt, dass meine Körpermitte und auch mein Rücken stabil geblieben sind. Ich bin hier auch ein bisschen vorbelastet, dadurch, dass ich einen Bandscheibenvorfall vor 10 Jahren hatte, weiß ich, dass mein Rücken einfach sehr anfällig ist und dass ich hier was tun muss, gerade dann in den Schwangerschaften, wo der Körper insgesamt weicher wird. Es gibt Schwangerschaftshormone, die den Körper, die Muskeln, die Sehnen und die Bänder so ein bisschen aufweichen, in Anführungszeichen. Das bedeutet, dass man umso mehr darauf Acht geben muss, dass der Rücken nicht übermäßig belastet wird. Außerdem, wenn der im Bauch wächst, wenn das Baby im Bauch wächst, Plazenta, Fruchtblase, ist alles trägt ein Gewicht. Und dieser wachsende Bauch, der zieht die Wirbelsäule in ein stärkeres Hohlkreuz. Und allein diese Veränderung sorgt dafür, dass sehr viel Gewicht auf der Lendenwirbelsäule lastet und hier oftmals Rückenschmerzen entstehen. Und auch hier ist deswegen schon in der Schwangerschaft Beckenbodentraining super sinnvoll und wichtig. Die erste Geburt, das könnt ihr auch auf meinem YouTube-Kanal nachschauen, sie ist geendet schon in einer spontanen Geburt, in einer vaginalen Geburt, aber mit einer PDA und es hat extrem lange gedauert und sie hat mich schon ziemlich überrascht. Ich habe gedacht, das wird ein Durchmarsch und ich bin so tough und ich bin körperlich so stark und alles andere als das. Also ich glaube, die erste Geburt, die überrascht die allermeisten Frauen. Kurzum, mein Beckenboden wurde schon sehr gefordert unter der Geburt. Aber danach, als dann das Baby auf der Welt war, habe ich das gar nicht so sehr gemerkt. Natürlich fühlt sich der Beckenboden ein bisschen anders an, aber alles in allem dachte ich, ja, ist eigentlich nicht schlecht, fühlt sich schon ganz, ganz gut an. Ich habe das erst so ein paar Wochen später dann so richtig gespürt, wie viel Balance mir fehlt, Als ich dann, ich glaube, es war 3 Monate nach der Geburt, habe ich mich wieder auf mein Center Paddleboard gestellt für Sub Yoga und ich konnte kaum noch darauf stehen. Ich habe gedacht, ich falle jeden Moment um, obwohl ich nur darauf stehe. Früher konnte ich die wildesten Asanas auf diesem Stand Up Paddleboard machen und es war nichts mehr möglich. Diese Tiefenmuskulatur, die den Körper in Balance hält, die war nicht mehr existent. Auch habe ich es gemerkt, zum Beispiel bei einem einbeinigen Stand. Also sei es, ich habe mir ja versucht, die Schuhe im Stehen zuzubinden nach der Geburt. Es ging nicht mehr. Ich konnte nicht mehr auf einem Bein stehen. Da auch spielt der Beckenboden eine ganz, ganz große Rolle. Und in meinen Yogakursen erlebe ich es leider relativ oft, gerade bei Firmen-Yoga, wo wirklich eine bunte Mischung an Menschen zusammenkommt. Die älteren Frauen, Ü50, Ü60, sind ganz auf die, wenn ich eine Balanceübung zeige, sei es nur auf einem Bein stehen und das Knie anheben, die sagen mir, nee, das kann ich nicht, das konnte ich noch nie, das mache ich nicht, weil sie wissen, es geht nicht mehr, weil der Beckenboden das nicht zulässt. Und hier kann man relativ gut ablesen, wie es um den Beckenboden und um die Stabilität gerade so bestellt ist. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ich habe dann nach der ersten Geburt erstmal gedacht, naja, ist alles soweit in Ordnung, bis ich das gespürt habe. Ich hatte aber zum Glück nie Probleme mit Inkontinenz, auch mit keiner leichten Form. Viele Frauen erzählen, dass sie schon in der Schwangerschaft Probleme haben, den Urin zu halten, wenn sie unter Belastung stehen. Das bedeutet, wenn sie hüpfen, wenn sie lachen, wenn sie niesen, dann geht oftmals tröpfchenweise Urin ab. Und auch das ist schon eine Form der Inkontinenz, die leider wirklich viele, viele Frauen auch Jahre nach den Schwangerschaften weiter erleben. Und das sollte man ernst nehmen, diese kleinen Signale. Natürlich kann man sagen, stört mich jetzt nicht so sehr, wenn ich vielleicht auch eine Einlage tragen muss im Alltag, weil immer ein bisschen was an Urin abgeht. Aber das sind Vorboten darauf, dass es deutlich schlimmer werden wird in den Wechseljahren. Denn die Wechseljahre, die haben hormonell den Einfluss auf den Körper, dass der ganze Körper noch weicher wird, dass das Bindegewebe schwächer wird und damit auch ganz klar der Beckenboden schwächer wird. Das heißt, wenn du jetzt nach deiner Geburt schon merkst, du hast Probleme mit dem Beckenboden oder wenn du spazieren gehst oder lang unterwegs bist, merkst du so ein Druckgefühl im Beckenboden oder vielleicht ein Fremdkörpergefühl, dann solltest du unbedingt noch heute anfangen, gezielt Beckenbodentraining zu machen. Denn es wird über die Jahre nicht besser, sondern schlechter. Nach meiner ersten Geburt wollte ich dann auch relativ schnell schon wieder anfangen, joggen zu gehen, weil ich einfach damals vor der Schwangerschaft sehr, sehr gerne gejoggt bin. Ich habe das dann 2-3 Mal ausprobiert und habe aber sehr schnell gemerkt, dass es keine gute Idee ist. Der Druck auf dem Beckenboden, der war so immens, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich muss den Beckenboden richtig fest anspannen, damit ich ein gutes Gefühl beim Joggen habe. Und das sollte nicht so sein. Der Beckenboden sollte wirklich intuitiv arbeiten können. Und wenn beim Joggen so dieses Druckgefühl so nach unten ist, dann ist es einfach zu viel Belastung für den Körper. Was mir an der Stelle einfällt, ich bekomme oft Nachrichten von Frauen, die sagen, ich würde so gerne joggen gehen, merke dabei aber, dass ich tatsächlich Urin verliere oder dass es mir wehtut im Beckenboden. Ist das denn ein gutes Training für den Beckenboden? Nein, auf gar keinen Fall ist das ein gutes Training, sondern es ist einfach nur eine Überlastung. Genauso wie das Schlimmste, was man dem Beckenboden eigentlich antun kann, wenn er nicht 100% stabil ist, ist Trampolinspringen oder Jumping Fitness. Es gibt ja diese Fitnesskurse auf Trampolinen. Und wenn da der Beckenboden nicht 100% stabil ist, dann kann das nur nach hinten losgehen. Ja, lasst es bitte sein. Wenn ihr nicht das Gefühl habt, der Beckenboden ist wie vor der Schwangerschaft, geht nicht joggen und geht auch nicht auf ein Trampolin. Und es ist kein Training, sondern es ist einfach nur zu viel für den Beckenboden in dem Moment. Ja, ich habe mich dann davon tatsächlich auch verabschiedet von dem Joggen gehen und habe festgestellt, spazieren gehen reicht für mich auch aus oder wandern gehen, spazieren gehen, wo einfach keine sprunghafte Bewegung auf dem Beckenboden lastet. Es fordert mich trotzdem. Es macht mir auch mehr Spaß, weil ich einfach in einem Belastungsbereich bin, der mir gut tut. Ich kann gut atmen, ich kann dabei mich gut unterhalten und es ist wirklich auch ein sehr, sehr gutes Alltagstraining. Es muss nicht das Joggen sein. Aber ich spreche jetzt die ganze Zeit hier von Rückbildung und vom Beckenbodentraining. Und die allermeisten Frauen warten nach der Geburt darauf, dass der Rückbildungskurs losgeht. Beziehungsweise, wenn man überhaupt einen Rückbildungskurs findet mit einem freien Platz, denn das ist oftmals auch schon das große Problem, dass die Rückbildungskurse bei Hebammen so überlastet sind, dass man gar keinen Platz bekommt. Wenn man dann einen Platz bekommt, dann startet der Kurs oftmals erst 3, 4 oder sogar 5 Monate nach der Geburt, wo ich wirklich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann, weil das so viel zu spät ist. Denn natürlich hat man im Alltag mit einem Baby und wenn man dann noch andere Kinder hat, noch weitere Kinder, hat man schon eine große Last zu tragen. Denn man kann sich nicht so lange schonen, bis der Rückbildungskurs losgeht. Das heißt, schon im Alltag macht man oftmals Fehler oder überlastet den Beckenboden und dann können schon hier Schäden auftreten. Deswegen sage ich immer, die Rückbildung darf und sollte im Wochenbett beginnen. Das heißt nicht, dass man irgendwelche YouTube-Videos anschaut und anfängt, irgendwie Sprünge zu machen oder Aerobic zu machen, sondern wirklich ganz gezielte, isolierte Übungen für den Beckenboden und für die tiefe Bauchmuskulatur, für den Transversusmuskel. Wenn wir starten, dann sind das Übungen in der Rückenlage oder in der Bauchlage oder in der Seitlage, sodass wirklich gar keine Schwerkraft auf dem Beckenboden lastet, in dem Moment, wo wir starten. Die ersten Übungen, die dürfen auch schon tatsächlich direkt 2 Tage nach der Geburt stattfinden. Und ich empfehle hier immer, lieber 5 bis 10 Minuten am Tag Training, am besten täglich oder 5-mal die Woche, als 1-mal die Woche 1 Stunde. Ich selbst habe nach der ersten Geburt einen Rückbildungskurs bei meiner Hebamme gemacht, der fing, glaube ich, auch 3 Monate nach der Geburt an oder sogar vielleicht ein bisschen früher noch. Und es war die Katastrophe. Diese Hebamme war eine tolle Hebamme bei der Versorgung des Babys und von mir selbst in der Schwangerschaft. Aber von Rückbildung hatte sie ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir haben in der ersten Rückbildungseinheit, glaube ich, jeweils eine Minute geplankt, seit Plank, ohne Ende. Nicht mit Knien abgelegt, sondern es war wirklich hardcore. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Und sie hat uns so lange wie so einen Thrill-Instructor motiviert, bis wirklich alle irgendwann eingebrochen sind und am Boden lagen. Und das ist keine Form der Rückbildung. Eine Rückbildung bedeutet, dass ich ganz präzise anleite, wie ich die einzelnen Beckenbodenschichten erstmal spüre, wie ich den Atem lenke und dann beginne ich, den Beckenboden zu aktivieren und auch wieder bewusst loszulassen. Und wenn ich das richtig gut kann, dann kann man anfangen, die Übungen mehr in funktionale Einheiten zu integrieren, also komplexere Übungen dazu zu machen. Aber ich kann nicht einfach loslegen und irgendein, sag ich mal, ein YouTube-Video anmachen oder bei einer falschen Trainerin anfangen, die das eben nicht wirklich anleiten kann. Ich finde, hier kann man wirklich viele, viele Fehler erkennen und Hebammen, so wertvoll Hebammen auch sind, haben oftmals ihre Ausbildung oder ihre Fortbildung zur Rückbildungsgymnastik schon vor 20, 30 Jahren gemacht und seitdem auch dann keine Fortbildung vielleicht gemacht und vermitteln immer noch das Gleiche oder haben auf diesem Weg 90% des Wissens auch wieder vergessen. Außerdem gibt es mittlerweile viele, viele neue Erkenntnisse zum Thema Beckenbodentraining und Rückbildung, die dort nicht einfließen. Und das finde ich wirklich schade, dass dieses ganze Thema Rückbildungskurs den Hebammen so vorbehalten ist, denn das bedeutet nicht, dass sie die besten Trainerinnen für die Rückbildung sind. Das ist erstmal eine kleine politische Meinung hier von mir an der Stelle. Genau. Ich habe da auch aus der Community ganz oft schon Hinweise bekommen, dass sie bei ihren Hebammen Rückbildungskurse machen und wirklich enttäuscht sind oder schockiert sind über das, was man da so macht oder auch nicht macht. Dann kommen wir zu der Frequenz des Rückbildungskurses. Leider ist es ja so, dass die Krankenkasse nur diese Live-Rückbildungskurse bezahlt und die finden in der Regel 1-mal die Woche zu 60 Minuten statt, meistens sogar mit Baby dabei. Also wenn wir uns das mal vorstellen, wir nehmen das kleine Baby mit, gehen in den Kurs, effektiv haben wir vielleicht dann 30 bis 40 Minuten davon überhaupt, weil das Baby uns ansonsten braucht. Wir verpassen dann irgendeinen Teil des Rückbildungskurses, weil wir stillen oder sonst irgendwas tun und das Ganze machen wir nur 1-mal die Woche. Klar, in der Theorie wäre es super, wenn man die Übung auch dann zu Hause nochmal macht, aber da man sie ja vor Ort gezeigt bekommt, vergisst man oftmals dann die Details, wie man die Übung eigentlich machen sollte. Also macht man sie meistens ja gar nicht, sondern wartet nur auf die nächste Woche, wenn man wieder zum Rückbildungskurs geht. Und das ist wirklich kontraproduktiv, beziehungsweise es hat keinen großen Effekt, weil es keine richtige Regelmäßigkeit hat. Viel, viel wichtiger, wie gesagt, ist es dann 10 bis 15 Minuten am Tag ganz genau und am besten alleine, wenn das Baby gerade beim Papa ist oder bei Oma und Opa, komplett konzentriert die Übung machen kann. Und dann gibt's noch das Thema der Rectusdiastase. Das ist der Spalt, der zwischen der geraden Bauchmuskulatur entsteht in der Schwangerschaft. Ich glaube, 80% aller Frauen in der Schwangerschaft haben so eine Rektusdiastase, besonders wenn die Schwangerschaft bis Ende des dritten Trimesters reicht. Wenn der Bauch dann wirklich groß ist, ist es anatomisch eigentlich nicht möglich, aus einer normalen Schwangerschaft ohne eine Rektusdiastase rauszukommen. Und diese Öffnung zwischen der geraden Bauchmuskulatur, also es wird zusammengehalten durch ein fasziales Gewebe, durch Bindegewebe, aber auch dieses Bindegewebe ist meistens relativ dünn und relativ schwach, sodass man wirklich hier aufpassen muss, dass man nicht auch noch durch eine Überlastung einen Bauchwandbruch bekommt. Bauchwandbruch oder Hernie heißt, dass diese Faszie irgendwo einen Riss bekommt oder ein Loch bekommt und das wird auch klassischerweise als Nabelbruch bezeichnet. Ein Nabelbruch kann aber auch an einer anderen Stelle als am Bauchnabel auftreten, aber durch die Schwangerschaft tritt er meistens dann in der Nabelgegend auf. Und hier herrschen leider oft noch Missverständnisse. Ein Nabelbruch oder eine Bauchwandhernie, die heilt niemals von alleine. Also dieses fasziale Gewebe, das wächst nicht irgendwann wieder zusammen, sondern man kann es erstmal so lassen, wenn es nicht stört und wenn hier kein Gewebe durchdrückt, also Darmgewebe. Wenn aber das Loch sehr groß ist und man merkt, dass sich da oft Gewebe durchdrückt, dann ist wirklich auch die Gefahr da, dass hier ein Darm einklemmt und dann sollte man es relativ schnell vom Chirurgen beheben lassen. Das ist ein relativ kleiner Eingriff, aber klar, man möchte natürlich, gerade wenn man ein kleines Kind, ein kleines Baby zu Hause hat, diese OP erstmal vermeiden. Wenn man irgendwann den Kinderwunsch abgeschlossen hat, dann kann man diese Nabelhernie und Nabelbruch auch mit einem Netz flicken, operieren. Das heißt, dass man hier dann nochmal zusätzlich so eine Art Stabilisierung unter der Bauchdecke hat, dass hier dann nicht nochmal nachträglich die Nabelhernie wieder aufreißt. Und wenn man eben so eine Rektusdiastase hat, sagen wir mal relativ ausgeprägt. Also ich sage, ein normaler Zustand an Rektusdiastase nach der Geburt sind so 2 bis maximal 3 Finger breit. Das kann oben, mittig oder auch unten sein. Das ist bei jeder Frau völlig unterschiedlich. Man kann das machen, man kann das mal testen, indem man sich auf den Rücken legt, die Füße aufstellt und dann nur den Kopf anhebt, so dass dann eine leichte Spannung auf die gerade Bauchmuskulatur wirkt. Und dann tastet man mal mit den Fingern von den Rippenbögen bis runter zum Schambein und kann so gucken, wie groß ist der Spalt, wie viele Finger passen quer in diese Lücke rein. Und dann gibt es aber noch die zweite Komponente der Rektusdiastase, und zwar, wie stabil ist das Gewebe darunter? Manche Frauen haben eine relativ ausgeprägte Diastase, aber können hier immer noch sehr gut die Kraft aufbauen in der Tiefmuskulatur, sodass man, wenn man sich aufrollt aus dem Liegen, also einen Crunch macht, immer noch hier die Bauchdecke innen halten kann. Wenn man hier wenig Kraft hat, dann reicht manchmal schon eine kleine Diastase von nur 1,5 bis 2 Finger breit, dass sich Gewebe durch diesen Spalt durchdrückt. Und das ist ein guter Test, um zu schauen, wo stehe ich denn jetzt eigentlich zu Beginn meiner Rückbildung. Und das ist auch was eigentlich jede Hebamme in den Rückbildungskursen mal kurz prüft. Wenn du eine sehr ausgeprägte Rektusdiastase hast, also 4-5 Zentimeter, das passiert oftmals, wenn Zwillinge zur Welt gekommen sind oder wenn wirklich das Baby sehr, sehr schwer und groß auf die Welt kam, dann ist hier besondere Vorsicht geboten. Dann auf gar keinen Fall auch im Alltag nicht die gerade Bauchmuskulatur benutzen. Das passiert oftmals unbewusst, wenn man sich zum Beispiel aus der Rückenlage vom Sofa oder aus dem Bett schnell hochwuchtet, also einfach so den Oberkörper mit Schwung nach oben bringt. In dem Moment ist es richtig fatal für die Bauchmuskulatur. Man sollte immer zur Seite rollen und sich dann aufsetzen. Und das kann ich wirklich auch empfehlen, auch 1 Jahr oder 2 Jahre nach den Geburten, weil man an der Stelle keinen Gewinn hat, wenn man hier die Bauchmuskulatur überlastet. Das Gleiche gilt aber auch für das Heben von schweren Dingen. Das heißt, wenn man mal schnell eine Maxikose zum Beispiel mit Baby drin vom Boden aufhebt und einen runden Rücken macht, nicht in die Knie geht und auch die Bauchmuskulatur nicht richtig vorher aktiviert, das belastet den Beckenboden, aber auch die Rektusdiastase übermäßig. Hier ist wirklich Vorsicht geboten. Deswegen empfehle ich immer, die Maxikosi am besten gar nicht mitnehmen, sondern möglichst immer mit Babytrage unterwegs sein. Ich habe das immer gemacht nach allen Schwangerschaften, dass ich den Maxikosi im Auto gelassen habe. Ich habe dann die Babytrage schnell angezogen, das Baby rein in die Trage, bin zum Termin oder zum Einkaufen, habe es dann wieder abgelegt. Und aus meiner Erfahrung gewöhnt sich das Baby auch daran, wenn es dann schläft, dass man eben hier ja, vorsichtig natürlich umbettet, aber bei mir haben die Kleinen immer dann weiter geschlafen. Ich möchte jetzt hier an der Stelle nochmal ein paar Fragen beantworten, die typischerweise zum Thema Rückbildung gestellt werden. Frage Nummer 1: Wann darf ich denn mit der Rückbildung beginnen? Das hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Meine Empfehlung ist es immer, möglichst frühzeitig mit sehr sanften Übungen zu starten, also gerne schon im Wochenbett. Wenn ihr meinen Rückbildungs-Yoga-Kurs kennt, der ist online flexibel, dort gibt es ein Modul. Das kann man schon direkt nach der Geburt starten, auch nach einem Kaiserschnitt. Hier gibt es ein paar wirklich sehr sanfte Bewegungen in Rückenlage oder Bauchlage, wo wir schon sehr früh starten und uns langsam steigern. Der Rückbildungskurs, wenn der erst 3 Monate später beginnt, würde ich dir trotzdem empfehlen, vorher schon mal Übungen anzuschauen, auch gerne vielleicht parallel einen Online-Kurs machen, sodass du hier nicht völlig lost bist, bis dein Rückbildungskurs dann am Ende beginnt. Die nächste Frage: Muss ich Rückbildung machen, auch wenn ich mich gut fühle oder auch wenn sich mein Beckenboden gut anfühlt? Ja, unbedingt. Das Gleiche gilt auch für nach einem Kaiserschnitt. Auch hier ist Rückbildung Pflicht, gerade wenn du das Gefühl hast, der Beckenboden, der fühlt sich super an. Aber Rückbildung ist ein deutlich mehr als nur die Beckenbodenarbeit, sondern es ist eben auch eine Arbeit mit der Tiefenmuskulatur im Bauch. Das ist, wenn ihr später oder wenn ihr Frauen habt im Freundeskreis oder du selbst bist betroffen, wenn der untere Bauch so ein bisschen rausguckt, auch Jahre später, wie so eine kleine Kugel, als wäre man noch so im 4. Monat schwanger, dann steht es dafür, dass der Transversusmuskel nicht mehr richtig arbeitet. Das ist der Korsettmuskel, also der Bauchmuskel in der Tiefe, der sich von deinem Beckenknochen, zum Rippenbogen, zum Schambein zieht. Wie so ein großer Fächer zieht er sich einmal komplett drüber. Und wenn dieser Muskel nicht richtig arbeitet oder du ihn nicht trainiert hast, dann kommst du ja nicht in die Stabilität und das sorgt dann auch oftmals für Rückenschmerzen im Alltag. Nächste Frage: Wie merke ich denn, dass mein Beckenboden geschwächt ist? Ja, Symptome für einen schwachen Beckenboden gibt es einige. Inkontinenz ist, glaube ich, das klarste, also sowohl Stuhl- als auch Urininkontinenz und dazu zählt auch schon ein Abgang von Tröpfchen in Belastungssituationen. Aber es gibt auch Symptome wie zum Beispiel ein Druckgefühl in der Scheide. Das könnte auf eine Organsenkung hindeuten, dass Blase oder Gebärmutter etwas abgesenkt sind und Richtung Scheide nach unten drücken. Aber auch eine fehlende Spannung in der Tiefenmuskulatur könnte dazu führen, dass ihr Rückenschmerz im unteren Rücken habt. Das kann manchmal auch auf eine Schwächung des Beckenbodens hindeuten. Ja, noch eine letzte Frage. Was mache ich denn, wenn ich gar keine Zeit habe für regelmäßiges Beckenbodentraining? Also, an dieser Stelle möchte ich euch wirklich sagen, es braucht keine halbe Stunde am Tag, um Beckenbodentraining zu machen. Es reichen auch 5 bis 10 Minuten am Tag. Und das können Mikroübungen sein, das kann man auch im Alltag wunderbar machen. Zum Beispiel, wenn ihr als Beifahrer im Auto sitzt oder gerade in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder ihr sitzt abends auf dem Sofa. Man kann wunderbar kleine Übungen machen, mit der Atmung gepaart, um den Beckenboden anzusteuern oder auch die Tiefenmuskulatur im Bauch. Dazu gibt es auch in meinem Kurs noch eine Audioeinheit, die ihr jederzeit auf dem Handy haben könnt und mit Kopfhörern könnt ihr so völlig unbemerkt und unsichtbar an allen Orten dieser Welt Beckenbodentraining machen. Wenn du noch Fragen hast zu dem ganzen Thema Rückbildung und Beckenboden, dann schick sie mir sehr gerne. Ich plane eine spezielle Folge mit Daniel, mit meinem Mann zusammen. Der ist Beckenbodenspezialist, Chirurg, der operiert auch Rektusdiastasen und Beckenbodenthemen. Und wir werden uns dann nochmal einigen Spezialfragen in einer Extra-Folge widmen. Also gerne anonym. Wir werden keine Namen nennen. Schick mir gerne per E-Mail oder auch Insta-Nachricht deine Nachricht. Und ich hoffe, dass diese Folge für dich interessant und informativ war, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest, dass du dich jetzt vielleicht auch motivierter fühlst, im Alltag manchmal Beckenbodentraining zu machen. Lass mir doch super gerne eine 5-Sterne-Rezension da, um mich hier zu unterstützen, diesen Podcast auch weiterhin aufrechterhalten zu können. Und teile den Podcast auch gerne mit Schwestern, Freundinnen, Mamas, die diesen Podcast vielleicht mal hören sollten. Ganz liebe Grüße und bis hoffentlich nächste Woche wieder.